Heute geht es mal ausnahmsweise nicht um eine durchlebte Krise. Vielmehr darum, was man eigentlich tun kann, um Krisen vorzubeugen oder wie man sich zumindest im Unternehmenskontext darauf vorbereiten kann. Viele Krisen werden heute ausgelöst, weil man immer so weitermacht wie bisher. Die allseits bekannten Management-Tools beibehält und keine neuen Methoden und Vorgehensweisen zulässt. Marcel ist einen anderen Weg gegangen. Er hat als Geschäftsführer der 1&1 Logistik GmbH nach neuen Wegen und Tools gesucht, um als Führungskraft Teams und Organisationen weiterzuentwickeln. Er hat sich entschieden, eine systemische Ausbildung zu machen, sicherlich ein sehr ungewöhnlicher Schritt für einen Geschäftsführer. Aber es hat einen enormen Einfluss auf sein Handeln im täglichen Geschäftsalltag ausgelöst und führt dazu, dass er heute in vielen Entscheidungen mehr Menschen involviert und so auch möglicherweise Krisen vorbeugt. Marcel wird uns heute von seinem Weg erzählen und will Mut machen, auch ganz ungewöhnliche Wege zu gehen. Er sagt selbst:
Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen in Führungsfunktionen ähnlich geht, wie es mir damals ging, und die einfach so weitermachen. Und ich hatte das große Glück, dass ich da irgendwie direkt einen Ansatz gefunden habe, wie ich weitermachen kann. Und ich erzähle das heute, um einfach ein Stück weit Mut zu machen, sich da auch mehr miteinander auseinanderzusetzen, sich da auch zu öffnen, vielleicht auch ein Stück weit Rat zu suchen und da auch der eigenen Spur nochmal ein Stück weit auch zu folgen, um da vollkommener zu werden.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast So geht Krise. Wir sprechen mit Menschen über ihre beruflichen Krisen und wie sie diese gemeistert haben. Mein Name ist Dorothea Wahlam. Ich war über 30 Jahre lang Führungskraft in unterschiedlichen Unternehmen, bin Organisationsentwicklerin und Mediatorin und gehe in diesem Podcast gemeinsam mit Julia Pannewick der Frage nach, was brauchen Menschen, Teams und Organisationen, um Krisen zu meistern? Schön, dass ihr dabei seid. Marcel, herzlich willkommen zum Podcast So geht Krise. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich würde dich gerne ein bisschen vorstellen, damit die Zuhörer schon mal so einen ersten Eindruck haben. Du bist Geschäftsführer bei 1&1 Logistik und hast das Unternehmen eigentlich über einen sehr, sehr langen Zeitraum begleitet, weil du die Personalnummer 36 hast. Also du bist schon lange dabei, hast ganz viele Stationen bei 1&1 mitgemacht, durchlebt und bist aber einen ganz besonderen Weg gegangen, weil du sagst, dass du heute als Geschäftsführer sehr menschenzentriert arbeitest. Und wir würden gern von dir heute mehr über dieses Thema erfahren, weil du eine Ausbildung gemacht hast, die dein Berufsleben sehr, sehr stark geprägt hat und dich auch verändert hat.
Sehr gerne. Ich freue mich auf den Austausch dazu.
Wunderbar. Ich freue mich auch. Und dann lass uns doch vielleicht einmal einsteigen und erzähl uns doch bitte etwas über das Unternehmen 1&1, dass wir so ein bisschen Gefühl bekommen, wo ist denn deine berufliche Heimat?
Ja, also ich bin zu 1&1 gekommen, da waren Modeme so groß wie Zigarettenschachteln. Ja, das müsst ihr euch vorstellen wie so ein Big Block Marlboro, ja, und rechts und links ein serielles und ein THE-Kabel dabei. Ja, und so ist das Internet gestartet und so war auch mein Start bei 1&1. Ich glaube, in den letzten 30 Jahren hat nicht so sehr die Gesellschaft verändert wie das Internet. Ja, und das ist eben auch sozusagen die Geschichte der 1&1, weil wir eben immer auch ein Unternehmen waren, was Trends mitgeprägt hat, was teilweise auch Trends ein Stück weit vorgegeben hat, weil wir auch von unserer Art, wie wir arbeiten, auch eher diejenigen sind, die die Themen anpacken, die gestalten, die den Markt auch ein Stück weit mitgestalten. Und das war so immer unsere DNA und das ist es auch heute noch. Und über den Weg sind in den letzten Jahren viele Unternehmen in die 1&1, in den Konzernverbund auch mit dazugekommen. Und mittlerweile haben wir über 16 Millionen Kundenverträge und bauen fleißig an unserem eigenen Mobilfunknetz. Zu einem funktionierenden Mobilfunk- oder Festnetzanschluss gehört eben auch die nötige Peripherie, also beim Mobilfunkanschluss logischerweise das Mobiltelefon, die SIM-Karte und das Zubehör und im Festnetzgeschäft dann eben der Glasfaser-Router und alles das, was man braucht, um Festnetz überhaupt nutzen zu können. Und wir in Logistik sind die Schnittstelle zwischen dem Unternehmen und dem Kunden. Also wir stellen unseren Kunden die gesamten Smartphones, Router, Tablets zur Verfügung und wir machen eigentlich mehr, weil wir nämlich die dafür sorgen, dass die Leistungsversprechen, die des Kunden dem Unternehmen gibt, dann auch eingehalten werden. Ich mache mal ein Beispiel: Wenn der Kunde heute bei uns ein Mobiltelefon bestellt, dann hat er das garantierte Leistungsversprechen, dass, wenn er möchte, dass das Gerät per Overnight Delivery am nächsten Tag zugestellt wird. Das heißt, unsere Verantwortung beginnt schon in dem Moment, wo der Kunde auf der Bestellseite sozusagen wählt, wie er das Produkt von uns haben möchte, über die gesamte Steuerung der Lieferkette bis zu ihm vor der Haustür. Und wenn er bei uns irgendwas zurückgeben möchte, dann steuern wir das auch, dass es wieder ordentlich bei uns ankommt. Und wenn der Kunde ein defektes Mobiltelefon hat, dann gibt es bei 1&1 das Leistungsversprechen, dass er kostenlos von uns ein neues Gerät bekommt. Auch dann, wenn er sein Mobiltelefon selbst kaputt gemacht hat, das Teil unseres Leistungsversprechens, um den Kunden wirklich immer online zu halten, dann schicken wir jemanden vorbei, der ihm am nächsten Tag ein neues Telefon bringt und nehmen das alte Telefon wieder mit und kümmern uns dann eben auch um die Reparatur des defekten Telefons. Und so sind wir eben Teil der gesamten Leistungskette auch in der Vermarktung. Und es ist total wichtig, dass wir diese Prozesshoheit im eigenen Haus haben, weil wir so eben auch in der Lage sind, diese Leistungsversprechen dem Kunden gegenüber auch zu machen, weil wir diese Prozesse Ende zu Ende im Unternehmen selbst verantworten. Wir können die modellieren, wir können die Qualität sichern und damit auch dafür sorgen, dass die eingehalten werden.
Gib mir doch mal so ein Gefühl für eine Größenordnung.
Wir bringen im Jahr 7 Millionen Lieferungen an die Kunden auf den Weg. Das ist ungefähr die Größenordnung, mit der wir es zu tun haben. Und wir machen für unsere 12 Millionen Mobilfunkkunden auch die gesamte Reparaturabwicklung.
Also ein richtig großes Volumen.
Das ist großes Volumen, das ist eine Menge Verantwortung, die wir für das Unternehmen haben, weil wir eben nicht nur für die Auslieferung verantwortlich sind, sondern auch für die gesamten Warenbestände, aber auch dafür, dass wir jederzeit funktionieren, also dass wir effizient sind in der Art und Weise, wie wir fürs Unternehmen arbeiten und dass das, was das Unternehmen an Leistungsversprechen nach draußen gibt, dass das auch immer eingehalten wird. Dass wir sozusagen auch messbar und zählbar auf die Kundenzufriedenheit von 1&1 einzahlen.
Was sind denn so Innovationen im Logistikbereich? Also man stellt sich ein Lager vor, da ist Material drin und dann wird das Material da bewegt, dann geht es zum Kunden, kommt wieder und das ist erstmal so gefühlt statisch. Und wenn ich mir aber die Logistik angucke, passiert da ja unglaublich viel. Kannst du uns so ein bisschen ein Gefühl geben, was sind denn so Innovationsprozesse und warum braucht Logistik Transformation?
Ich würde mal bei der klassischen Logistik beginnen. Und das ist nicht statisch. Man fragt sich logischerweise, warum hat ein Unternehmen wie 1&1 eigene Logistik? Und die Frage ist schnell beantwortet, weil es einfach was mit Wertschöpfungstiefe zu tun hat. Und diese Wertschöpfungstiefe kommt daher, dass eben die digitalen Prozesse im Unternehmen, aber auch außerhalb des Unternehmens eng miteinander verknüpft sind. Machen wir ein Beispiel, die Paketdienstleistungsbranche. Und die, also gerade die Paketdienstleister, die sind ja unsere verlängerte Werkbank, um unsere Leistungsversprechen beim Kunden auch wirklich zur Anwendung zu bringen. Also heißt konkret, wenn wir den Kunden kostenlosen Overnight Delivery geben, dann hat der Paketdienstleister in dem Moment, wo er das Paket hat, sozusagen die Pakethoheit, ja, und steuert über seine Digitalprozesse, also beispielsweise Umverfügungsmöglichkeiten, Haus der Zustellung und so weiter, diesen Prozess für uns zu Ende. Ja, aber wir als 1&1 sind in der Lage, das Ende zu Ende auch zu messen, ja, weil wir am Ende auch feststellen müssen, ob das für den Kunden auch so stattgefunden hat. Und die eigentliche Innovation, die findet eigentlich im Unternehmen statt, indem diese Prozesse eng miteinander verknüpft werden, dass die auswertbar sind und dass die in dieser Wahnsinnsgeschwindigkeit auch steuerbar sind. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn der Kunde abends um 20 Uhr bei uns bestellt, auf freitagsabends, dann hat der garantiert am nächsten Morgen sein Smartphone vor der Haustür. So, und das hat ganz viel mit technischer Innovation zu tun, weil das Paket muss für den Kunden ja noch fertiggestellt werden. Dann wird es an den Paketdienstleister übergeben, ja, und muss dann, und dieses Leistungsversprechen muss auch für den Kunden noch funktionieren, der aus, sagen wir, Südbayern, ja, oder oben aus Kiel bestellt. Na? Und diese eigentlichen Innovationen, die finden für den Kunden kaum wahrnehmbar statt. Die sind aber da, weil wir ansonsten diese wahnsinnigen Zeiten überhaupt nicht einhalten könnten. Ne? Und das hat auch viel damit zu tun, dass wir in der Logistik, in unserem Team viel Verständnis dafür brauchen, was wollen wir denn eigentlich miteinander erreichen? Also was sind Zielzustände, die wir herstellen wollen? Und das geht eben nur über ein geteiltes Bild. Ne? Und diese Transformation, die da stattfindet, hat einfach auch viel mit transformationaler Führung zu tun, weil es eben nicht so ist, dass einer sich das überlegen kann und es dann beauftragt, sondern heute ist es vielmehr so, dass ich mit meinem Team darüber rede, was sind denn unsere strategischen Handlungsfelder? Und die erarbeiten wir in einer integrativen Strategiearbeit miteinander. Also meine direkten Führungskräfte und ich, Ja, wir machen Strategiearbeit und das mache nicht ich mit irgendeinem Experten, ja, sondern das machen wir zusammen. Und das hängt einfach auch viel damit zusammen, dass wir darüber sprechen, was sind so die Anforderungen, die das Unternehmen an uns hat? Ja, was sind die Anforderungen, die das Geschäft, also der Kunde an uns hat? Und was sind so die exogenen Faktoren, die auf uns wirken? Also wenn man das mal in so einem Hexagon sich anguckt, ne, wirklich mal drauf zu gucken, was sind Marktgegebenheiten, die sich permanent verändern, ja, und die dazu führen, dass wir unsere Strategie, aber eben auch unser Handeln anpassen. Und da das ist wirklich, sag mal, auch für uns ein riesen Mehrwert drin, weil wir einfach besser miteinander verstehen, was sind die Dinge, die wir zusammen erreichen wollen. Und wir auch drüber sprechen, wann war es denn gut, dass wir Zeit miteinander verbracht haben? Also wann war das gut, dass wir miteinander zusammengearbeitet haben und Dinge miteinander bewegen konnten?
Hm. Du sagst das jetzt so und das hört sich so nach einer totalen Selbstverständlichkeit an. Haben wir gut Zeit miteinander verbracht? Wir haben kollaborativ eine Strategie entwickelt. Wir haben das Wissen sozusagen auf viele Köpfe verteilt. Das sagst du so. Einfach. Mhm. Aber die Frage ist, also wenn ich mir viele Unternehmen angucke, dann kommt das schon auch noch top-down im Sinne von, wir entwickeln eine Strategie und die wird jetzt umgesetzt. Und ihr scheint da ja was anderes zu machen oder du machst was anderes. Und ich würde ganz gern mal verstehen, wie bist du denn da hingekommen, das so zu tun? Also was war so der Auslöser, heute so zu arbeiten, wie du das beschreibst?
Dass ich in diesem Unternehmen so erfolgreich sein konnte, hängt wahrscheinlich auch mit meiner biografischen Prägung ein Stück weit zusammen. Mein Vater, der war Geburtsjahr 1921 und er hat nach dem Krieg sein eigenes Geschäft aufgebaut. Und in dem Zuge hat der natürlich auch, sag mal, aus seinem unternehmerischen Handeln raus viel dazulernen müssen. Und er hat zu mir immer gesagt, Marcel, ein Mann muss mehr können als sein Beruf. Ja, und daran habe ich mich bis heute gehalten. Und das war irgendwie so, dass wenn wir zu Hause irgendwas gemacht haben, also im Geschäft, ne, es wurde was aufgebaut, es wurde was ausprobiert, es wurde was Neues gemacht, es wurde gearbeitet, dann war das immer erst dann zu Ende, wenn das wirklich fertig war und wenn das gut war. Und in der Rückbetrachtung ist es irgendwie logisch, dass es zu mir so in meiner Biografie irgendwie dazu passt. Ich kann das heute ein bisschen besser erklären, weil ich besser verstehe, wie das zustande gekommen ist, aber aus dieser biografischen Prägung raus wirklich auch Dinge anzufassen, fertig zu machen, dran zu bleiben, auch dafür zu sorgen, dass Ergebnisse kommen, dass die Ergebnisse dann auch verwertbar sind. Na, ich glaube, das war so ein bisschen mein Weg auch und das, was mich in meinem Leben dann auch erfolgreich gemacht hat. Ne? Ich glaube, das war so ein bisschen die Prägung, die ich auch mitgenommen habe in meine Funktion, ja, und noch in die ganzen Ausbildungen, alles das, was ich so gemacht habe. Das war nie nur, dass es einfach gemacht war, sondern es war immer mindestens gut oder sehr gut, weil mir das einfach auch wichtig war, dass es eben ein gutes Bild ergibt, wenn mich irgendjemand anguckt, ja, und auf die Leistung guckt, die ich erbringe, dass es irgendwie schlüssig ist. Das hat vor einigen Jahren begonnen, dass ich Dinge anders machen wollte. Und neben meiner Kernverantwortung als Geschäftsführer für die 1&1 Logistik GmbH bin ich eben im Vorstandsteam der 1&1 Operations mitverantwortlich für ein Führungskräfte- und Kulturentwicklungsprogramm. Und da haben wir 2017 damit begonnen, uns anders miteinander auseinanderzusetzen.
Das heißt, du hast so eine Doppelfunktion, ne? Du hast die Geschäftsführung für die Logistik GmbH und dann gleichzeitig bist du mit anderen Geschäftsführern in so einem Board. Verstehe ich das richtig?
Genau, also wir haben einen Bereichsvorstand und der hat ein kleines Team von Menschen, mit denen er auch diese Führungskräfte und Kulturentwicklung dann umgesetzt hat. So, und da bin ich Mitglied in diesem Team und habe eben dieses Führungskräfte- und Kulturentwicklungsprogramm für 140 Führungskräfte mitgestalten können. Und das ging 2017, 2018 haben wir begonnen, uns da auseinanderzusetzen, weil wir gemerkt haben, dass wir gerne auch anders arbeiten wollen und haben uns dann eine Beratung gesucht, die spezialisiert ist auf Beziehungsgestaltung auf Top-Management-Ebene. Also wir haben zunächst mal auf der Bereichsleiterebene begonnen, ne, und haben das dann sukzessive ihm ein Stückchen tiefer gelegt und haben uns dann auseinandergesetzt mit der Art und Weise, wie wir führen. Wir haben Führungsleitlinien nochmal festgelegt. Wir haben in bereichsübergreifenden, hierarchieübergreifenden Kleingruppen uns damit auseinandergesetzt, wie denn Vertrauen auf Führungsebene auch entsteht, und haben das dann konkret auch in der Praxis immer weiter angewendet. Und das hat sich so über die Zeit bis jetzt dann 2025 fortgesetzt, wo es dann auch wirklich darum ging, dass wir uns mit unseren Führungskräften darüber, also mal auseinandergesetzt haben, was bedeutet denn eigentlich Wirkung in der eigenen Führungsrolle. So, und in diesem ganzen Prozess habe ich eben für mich auch festgestellt, dass die Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich Karriere gemacht habe, dass es da noch andere Aspekte auch gibt, ne, die ich berücksichtigen und betrachten konnte. Ja, und so hatte ich mich dann an unsere Personalabteilung gewandt.
Mhm. Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz einhaken. Was war denn so der Moment, wo du festgestellt hast, es kann auch noch was anderes geben?
Das war tatsächlich, als wir auf der Bereichsleiterebene uns mehr miteinander auseinandergesetzt haben und wir dort Beziehungen aufgebaut haben. Und über diesen Beziehungsaufbau sind eben auch von den Teilnehmenden andere Persönlichkeitsmerkmale sichtbar geworden. Und das war erstmal ein sehr gutes Gefühl, ne? Und das hat mich dann motiviert, da auch einfach nochmal weiter reinzuhorchen.
Naja, aber es ist ja schon so, du kommst sozusagen aus der klassischen Managementarbeit. Mhm. Hast du denn in deinem täglichen Leben gemerkt, dass du an Grenzen stößt?
Gemerkt, dass es bis dahin gut war, wie ich es gemacht habe. Ich habe gleichzeitig gemerkt, dass es noch was anderes braucht. Es fühlte sich unfertig an. Mhm. Also ich habe gemerkt, ich würde gerne was verändern und ich würde es jetzt ungern in dem Zustand lassen und einfach weitermachen. Und so bin ich dann mit meinen Gedanken auf eine Kollegin aus der Personalabteilung zugegangen und habe aber auch direkt mitgegeben, dass ich kein weiteres Leadership Excellence Programm machen möchte, weil ich habe so viele in meinem Leben gemacht, ne? Und habe dann relativ gut erklären können, wie sich das gerade so darstellt. Und die sagt dann spontan, ja Mensch, da gibt's ein Institut für systemische Beratung und die setzen gerade einen Executive Circle auf. Und dann hat sie mir erklärt, was das ist. Und dann dass es wirklich erstmal nur ein Versuch ist, ob man das schafft, in so einem Executive Circle Vorstände, Geschäftsführer und Manager zusammenzubringen, um sich mit denen mal über systemische Konzepte auch auszutauschen. Stunde später habe ich dann schon angerufen und habe mich mit dem Geschäftsführer des Instituts ausgetauscht, um mal zu verstehen, was für ein Konzept steckt dahinter. Und als er mir dann so erzählte, dass es um Leadership und Transformation und Führungsarbeit ging und wie das so konzeptionell auch gedacht ist vom Ablauf her, war für mich relativ schnell klar, dass ich das gerne machen möchte. Und habe mich dann dazu mit meinem Vorstand auch ausgetauscht und habe ich echt großes Glück. Das ist jemand, auch ein sehr erfahrener Manager aus der Telekommunikation, der ist schon viel länger in der Telekommunikation als ich und der hat da auch noch mehr gesehen. Und der fand das auch direkt gut, mal abseits von sozusagen dem, was man so kennt, sich mit anderen Konzepten auseinanderzusetzen. Und der hat das unterstützt. Und so bin ich dann zu dem ersten Termin gekommen und und das war total spannend, erstmal in so einem Kreis der von anderen Managern auch zu sein, die über ähnliche Themen auch gesprochen haben, ne? Also das war relativ schnell klar in der Art und Weise, wie wir da auch in Kontakt miteinander kamen, ja. Das kann ich noch kurz erzählen, das war nicht so das typische Name, Dienstgrad, Position und die drei größten Heldentaten der letzten 10 Jahre, ne? Sondern es war eher so, was war meine Motivation, hier hinzukommen? Und erstmal weg von, dass es die konkrete Funktion und Position, sondern eher es ging um Motivation, ne? Und das hat mir erstmal sehr gut gefallen, weil wir relativ schnell auch im Austausch dazu waren, was denn jeder Einzelne so für Sichtweisen auf sein eigenes Geschäft hat, ne? Und auf sein, ja, ich würde fast sagen, eigenes geworden sein. Mhm. Wir waren da relativ schnell im Austausch miteinander. Ja, und diese Serie, das sollte eigentlich innerhalb von einem Jahr, sollten das 3 Termine werden und dann kam Corona. Und im Rahmen der ganzen Corona-Pandemie hat sich das dann über 3 Jahre gestreckt. In der Rückbetrachtung war das gut, weil wir haben uns in dem ersten Termin viel über Leadership und Verantwortung ausgetauscht, also wirklich auch über Regiearbeit und Verantwortung in der Führung, ne? Und das hat mir geholfen, sozusagen direkt schon mal erste Ideen und Konzepte in meinen eigenen Führungsalltag mit unterzubringen.
So. Was war denn so ein Konzept, was dich so begeistert hast, dass du es in deinen Führungsalltag integriert hast?
Das war das Thema der geteilten Verantwortung. Ne? Und jetzt ist es ja schwierig. Alle wissen, der Chef war auf Seminar und wenn du dann zurückkommst, kannst du nicht von jetzt auf gleich alles anders machen. Und ich war mir auch gar nicht so sicher, wie ich das jetzt so anfassen kann. Ne? Und habe das auch erstmal sehr, sehr bei mir gehalten. Und wir fingen dann so langsam an, uns mal über andere Dinge auch auszutauschen. Ne? Auch dazu, wie die gerne Verantwortung übernehmen würden. Und wo vielleicht auch ich in der Verantwortungsübernahme mehr erwarte. Ne? Und wir sind in den Austausch miteinander gekommen, wo dann noch die Rückmeldung kam, das war uns überhaupt nicht so klar, ne? Dass du uns diese Verantwortung auch geben würdest.
Das heißt, der Effekt war eigentlich, dass du angefangen hast, Fragen zu stellen.
Ja, also jetzt Fragen in zweierlei Hinsicht. Ich habe mich erstmal in meinem eigenen Handeln hinterfragt, ne? Und ich habe auch Fragen gestellt dazu, wie sie es denn erleben. Ne? So in dem zweiten Baustein ging es dann um Strategieentwicklung und um Perspektive auf Strategieentwicklung und integrative Strategiearbeit. Es ging um Strategieakteure, wie man die einbindet, ja, welche und die Reifegradprozesse, die Strategieakteure eben auch mitmachen. Und so sind wir irgendwie, waren sowieso gerade in der Überlegung, was wir als nächstes, also wie wir uns als nächstes dann aufstellen wollen. Und dann habe ich sozusagen, ohne das konkret zu benennen, Teile dieser integrativen Strategiearbeit in unserer Arbeit mit einfließen lassen. Ne? Und ja, und im letzten Baustein ging es dann auch um Transformation, ja, und wirklich um transformationale Prozesse. Und das ist mir ehrlich gesagt sehr leicht gefallen, weil wir eben aus dieser Arbeit in dem Führungskräfte- und Kulturentwicklungsprogramm, ne, schon eine ganz gute sozusagen Vorarbeit hatten und wir in diesen Transformationsarbeit viel besser einsteigen konnten, ne? Weil einfach auch schon viel mehr Vertrauen und Kontakt miteinander auch da war, ja, und auch viel mehr ein Arbeiten an gemeinsamen Bildern. Ne? Und ja,
innerhalb der Gruppe oder bei dir im Unternehmen?
Sowohl als auch, also durch das Arbeiten im Unternehmen, ja, im Rahmen dieses Führungskräfte- und Kulturentwicklungsprogramms waren wir viel besser im Austausch miteinander, aber eben in meinem eigenen Team waren wir auch viel näher beieinander und gerade durch diese Strategieprozesse auch, ne, in einer geteilten Strategiearbeit redet man ja auch drüber, wie man denn zusammen Zukunft gestalten will. Und dann kommt man ja zwangsläufig auch durch diese Auseinandersetzung mit der Zukunft dahin, wie können wir denn die Transformation gestalten. Ne? So, und das ergibt sich so automatisch. Das hat viel mit dem drauf einlassen auch zu tun. Ne? Und aber eben auch, das dann auch zu machen.
Mhm. Das heißt, du hast es gar nicht so transparent gemacht, dass du diese Ausbildung hast und dass du jetzt mit neuen Methoden kommst, sondern du hast das so leicht einfließen oder langsam einfließen lassen und dann haben die Mitarbeitenden mitgemacht.
Genau, insbesondere meine Führungskräfte. Und also das waren ja noch im relativ frühen Stadium meiner systemischen Ausbildung. Ne? Also als ich mich zu der Reihe angemeldet habe, war mir nie klar, dass ich eine systemische Ausbildung machen werde. Das hat sich dann auch tatsächlich so ergeben. Das war niemand Plan. Ne? Ich hatte eher den Eindruck, dass ich wieder was für mich machen möchte, um sozusagen meine Wirksamkeit als Führungskraft nochmal zu stärken und noch für mich wirksamer zu sein. Und erst nach der dritten Bausteinreihe, ja, und einem Pitstop, den wir dann ja später nochmal gemacht haben, sozusagen eine Alumni von denen, die Lust hatten, da weiterzumachen, bin ich eigentlich dann mit einer Lehrtrainerin in Kontakt gekommen und wir haben dann mal überlegt, was denn für mich so der nächste Schritt auch sein könnte. So, und dann habe ich wirklich nochmal ein Vierteljahr gebraucht, um das für mich nochmal klarer zu kriegen. Ich habe dann viel recherchiert, ne, weil ich für mich auch was machen wollte, was wirklich einen Mehrwert bringt. ne? Auch in der Arbeit, die ich mache, weil das ist ja kein Selbstzweck, sondern egal, was ich da jetzt mache, mir war klar, meine Verantwortung bleibt, ne? Die Arbeit bleibt und es soll weiterhin Spaß machen, aber es macht halt mehr Spaß, wenn es dann sozusagen noch weitere Aspekte dazu gibt, die mir helfen, sag mal, noch wirksamer zu sein. Und über den Weg bin ich dann in das nächste Curricula, in das fortgeschrittene Curriculum zum Thema Change Management, Transformation und systemische Organisationsentwicklung dann gekommen. Habe das dann wirklich nochmal intensiv gemacht. Für mich war das weniger Erholung, weil mein Business lief ja weiter. Und ich kann ja mal kurz erzählen, wie so meine Tage da abgelaufen sind. Also, ich bin mittags nie mit in die Mittagspause gegangen. Das gibt ja dann da 2,5 Stunden Mittag, sondern ich habe in der Mittagszeit entweder Teile der Reflexion geschrieben oder, wenn wir morgens eine Beratung hatten, schon mal meine Beratung angefangen, oder ich habe mir Dinge zusammengefasst. Also es gibt ja sehr umfangreiches Material und ich habe tatsächlich aus jedem Baustein mir 3 Top-PowerPoint-Folien gebaut mit den relevanten Inhalten und die habe ich heute auch sozusagen immer greifbar, weil das waren so die Dinge, die mit mir am ehesten resoniert haben, wo ich das meiste sozusagen auch mitnehmen konnte und wo ich dachte, das ist für mich jetzt in meiner Funktion, in meinem Daily Doing wirklich hilfreich. So, und wenn dann abends der Baustein zu Ende war, dann sind die anderen sozusagen alle los zum Essen und ich bin erst zu McDonald's gefahren, weil da bekam ich am schnellsten was zu essen und bin dann ins Hotel und habe dann im Hotel sozusagen bis, und es war immer eng getaktet, ich habe bis nachts um 12 sozusagen meine sozusagen Beratungsberichte, Reflexionen und so weiter fertig geschrieben. Und wenn dann noch Luft war, habe ich meine E-Mails gemacht, ja, und bin morgens dann um 5 Uhr schon wieder aufgestanden.
Ja, du brauchst also auch nicht so viel Schlaf.
Ja, also mir war klar, das, was so, also ich muss die Nacharbeit der Bausteine für mich schon vorbereiten, weil wenn ich wieder in meinem Daily Business bin,
kannst du es nicht
wird
machen.
Mir das nicht gelingen. Ja. Und deshalb waren die Tage da vor Ort für mich auch weniger erholsam, weil mein Business lief ja weiter. Ne? Und mir war halt klar, ich muss da viel vorbereiten, damit ich das am Ende auch vernünftig nachbereiten kann.
Ne? Man muss auch dazu sagen, das sind auch lange Tage. Ne? Das fängt morgens um 9 an und geht meistens so bis um 19 Uhr mit einer langen Mittagspause. Ja. Aber es ist natürlich auch sehr viel so Persönlichkeitsarbeit, sehr viel Selbstreflexion. Also da bewegt sich auch einiges bei den Teilnehmern. Und dann noch in der Pause und am Abend zu arbeiten, das stelle ich mir unglaublich intensiv vor.
Das war es auch. Also das war tatsächlich sehr, sehr intensiv. Ich war immer froh, wenn ein Samstag mit in der Bausteinreihe war, weil dann hatte ich einen Tag weniger Geschäft. Na?
Ja.
So, ich hatte dann zwar auch einen Tag weniger Wochenende, ist auch klar, ne? Aber das war immer gut, ne? Weil ich dann, sag mal, Donnerstag, Freitag mal weg sein, ne? Das war total okay. Nur wenn es dann Montag, wir hatten auch, ich glaube, 1 oder 2 Bausteine, da war es Montag, Dienstag, Mittwoch. Also die waren schon sehr, sehr intensiv dann. Ne? Und am Ende war es aber gut, dass ich diese Arbeit für mich auch gemacht habe, weil das auch viel mit Festigen zu tun hatte. Und ich aus dem Festigen dann nachher in den Folgewochen in meiner eigenen Reflexion des Bausteins dann relativ schnell wieder anknüpfen konnte. Gerade dann, wenn ich die Reflexion geschrieben habe oder ich die Beratungsberichte dann sozusagen final verfasst hatte. Das ist ganz viel nochmal an, wie war das so und was hat das so im Nachgang, genauso wie du sagst, ne, das arbeitet ja auch im Nachgang. Das konnte ich da sehr gut einfügen und das hat am Ende auch wirklich was gebracht.
Also du hast so eine richtig starke Veränderung bei dir selbst gemerkt, im Wording, so wie es sich anhört, in den Formulierungen, aber dann auch in deiner Haltung Menschen gegenüber.
Ja, das ist so. Weil, also ich habe, das ist ein Prozess. Ne? Und die Veränderung, die hat ja schon viel früher begonnen, irgendwie 2017. Ne? Und das hat sich so über die Zeit fortgesetzt, dass ich viel häufiger auch über die Menschen in dem System nachgedacht habe. Und ich bin jemand, ich muss das System insgesamt verstehen. Und das brauche ich auch, um ein Stück weit Entscheidungen zu treffen, aber auch um, sagen wir mal, ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist da los. Ja, und deshalb war das eigentlich genau das Richtige für mich, weil ich da eine andere Sensorik bekommen habe für das, was vielleicht in den Menschen auch so passiert. Also insbesondere so Bausteine wie, als wir über Machtmodelle gesprochen haben. Also Machtmodelle auf C-Level, ne? Und so die Erklärung dazu, das war für mich nochmal sehr erhellend, auch wie man sich da aktivieren kann auch. Ne? Aber auch so Lebensphasenmodelle, was wir in dem einen Baustein mal hatten, ne? Dass Menschen eben aus unterschiedlichen Lebensphasen auf Veränderungsprozesse auch gucken. Ne? Und das ist auch total normal, also dass das richtig ist.
Auf die eigenen Veränderungsprozesse, weil man ja auch ein Stück des Weges schon gegangen ist. Meinst du das damit?
Nee, ich meine damit, dass wenn ich das System verändere, dann sind ja Menschen in diesem System. Also neben IT-Prozessen und so weiter sind ja Menschen in den Systemen. Und diese Menschen, die gucken ja aus ihrer Lebensphase und aus ihrer Lebensperspektive auf die Veränderung, die ihnen da gerade widerfährt oder an denen sie beteiligt sind. Und da guckt jemand, der Mitte 20 ist, der ist in einer anderen Lebensphase, der hat dann noch andere Dinge vor sich, der guckt anders auf die Veränderung, die ansteht, als jemand, der vielleicht in einer anderen Lebensphase ist. Und das auch bewusst zu haben, ne, auch in Transformation, und das ist für mich total bereichernd gewesen, weil wir das eben auch sehr intensiv gemacht haben. Ne, und einfach mal sich bewusst zu machen, wenn wir jetzt über auch Logistiktransformation reden, über Automatisierung, Einführung von Robotics und so weiter, da ist einfach auch nochmal wichtig zu verstehen, dass da Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen unterwegs sind, ja, und die auch unterschiedlich betroffen sind von dem, was sich da verändert. Mhm. Ne?
Jetzt hast du dadurch ganz, ganz viel mitgenommen, also hast dich richtig weiterentwickelt, so wie du das beschreibst. Und wie hast du denn dann gemerkt, dass das, was du machst dann als Geschäftsführer, als Führungskraft, eine Wirkung hatte, und wie haben die Menschen darauf reagiert?
Also ich habe ja niemandem erzählt, dass ich eine systemische Ausbildung mache. Wie eben schon geschildert, am Anfang war mir das ja selbst nicht bewusst. So. Und ich habe halt für mich gemerkt, dass ich mehr sehe, wenn ich irgendwo im Raum, in einer Gruppe mit drin bin, dass ich mehr wahrnehmen kann. Und dass ich heute anders über Veränderungen nachdenke und das auch anspreche. So, und das Team, ne, auch merkt, dass ich da auch nochmal andere Perspektiven drauf habe und auch möchte, dass die sich anders zeigen können, dass wir das eher sozusagen in der geteilten Führungsarbeit machen, ne, und die mehr Verantwortung übernehmen können. Und ich fühle mich auch wirksamer, weil ich mehr auf den Punkt bin in entscheidenden Themen. Und das merkt man, glaube ich, auch in der Art und Weise, wie ich Entscheidungen treffe. Und kürzlich hat mein Chef mir eine Rückmeldung gegeben. Wir hatten ein Jahresgespräch und dann haben wir nochmal so über das Jahr reflektiert. Und dann sagte er so, ja Marcel, du bist ja auch jemand, wenn wir so zusammensitzen und über Veränderungsthemen sprechen, du hebst dann manchmal so die Hand und sagst, ich würde gerne nochmal eine andere Perspektive mit einbringen. Und da kommen dann auch nochmal Dinge, die vielleicht so noch keiner gesehen hat. Und meine spontane Reaktion war dann, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass du das so wahrnimmst. Ja, und ich hätte eher vermutet, dass dir das total auf die Nerven geht, dass ich dann nochmal so einen Einwurf mache. Und da sagt er, nee, das ist total wichtig und hilfreich, dass du so eine Perspektive nochmal reinbringst, weil es eben dann auch allen nochmal hilft, sozusagen anders auf die Themen drauf zu gucken. Und das waren, also so Rückmeldungen bekomme ich halt in der letzten Zeit häufiger. Ja, und die führe ich eben auch auf diese Teil der Veränderung zurück. Ja, und ich glaube, du kannst es schwer jemandem erklären. Ja, ich mache jetzt in der Funktion, aus der ich komme, ne, und der Historie, die ich habe, kannst du schwer erklären, ich mache eine systemische Ausbildung. Viele können damit erstmal auch relativ wenig anfangen, ne?
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist ein manchmal sehr sperriger Begriff, wenn man das ausdrückt, und dann auch sehr schwer zu erklären. Das muss man eigentlich erleben.
Genau. Und ist aber, dazu müsstest du eine ganze Unternehmung in eine systemische Ausbildung schicken. Und das geht eben nicht, ne? Und ich bin für mich froh, dass ich das gemacht habe, weil es einfach meine Perspektive, also auf wie verändere ich Dinge, ne, aber auch auf mich persönlich, ne? Also was sind Themen, die mir wichtig sind, wo kann ich wirksam sein, wo sind meine Präferenzen auch in der Führungsarbeit, dass ich das nochmal anders rausarbeiten konnte, weil wir eben im Rahmen dieser systemischen Ausbildung auch viel Biografiearbeit gemacht haben.
Fühlst du dich krisensicherer durch die systemische Ausbildung?
Also Krise ist immer so ein großes Wort, ne? Und Krise ist ja ein produktiver Zustand. Man muss ja nur den Beigeschmack der Katastrophe irgendwie nehmen, ne? Und ich glaube, jede Krise ist irgendwie handelbar. Und ich fühle mich, oder ich würde es nochmal anders beantworten wollen. Ich habe im Rahmen meiner Ausbildung das Drei-Welten-Modell kennengelernt. Und in dem Drei-Welten-Modell reden wir über die organisationale Welt, über die Privatwelt und über die Professionswelt. Und ich habe über die Zeit meine eigene Profession, meine Fähigkeit von der organisationalen Welt getrennt. So, das gibt mir erstmal viel Ruhe und Sicherheit, weil ich mich immer wieder auf meine Fähigkeiten auch besinnen kann und mir meiner Fähigkeiten viel bewusster bin. Und damit bin ich auch unabhängiger in meinen Denkweisen. So, und wenn jetzt krisenähnliche Situationen aufkommen, bin ich halt viel ruhiger, weil ich genau überlegen kann, wo sind die Fähigkeiten, die ich brauche, damit umzugehen. Ich bin noch nicht der den ersten Schritt macht, sondern der erstmal überlegt, was braucht es jetzt hier, statt in Aktionismus dann zu verfallen. Ja, und aus meiner, sag mal, Ausbildung rund um Business Continuity Management und Krisenmanagement habe ich eben auch sagen, die Struktur, die eigene Struktur, ja, und sozusagen die Organisationsstruktur, die mir einfach hilft, dann noch entsprechend Entscheidungen treffen zu können. Ja, und das macht mich in meiner Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich so auf die Herausforderungen im Geschäft gucke, auch sicherer. Und Dorothea, ich würde auch gerne nochmal erklären, warum ich jetzt heute hier sitze.
Sehr gerne.
Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Menschen in Führungsfunktionen ähnlich geht, wie es mir damals ging, und die einfach so weitermachen. Na? Und ich hatte das große Glück, dass ich da irgendwie direkt einen Ansatz gefunden habe, wie ich weitermachen kann. Und ich erzähle das heute, um einfach ein Stück weit Mut zu machen, sich da auch mehr miteinander auseinanderzusetzen, sich da auch zu öffnen, vielleicht auch ein Stück weit Rat zu suchen und da auch der eigenen Spur nochmal ein Stück weit auch zu folgen, um da vollkommener zu werden.
Was ich von Marcel mitnehme. Das Unternehmen 1&1 hat Internetgeschichte geschrieben. Es hat Trends gesetzt und den Markt mitgestaltet, ist also über die letzten Jahrzehnte stark gewachsen. Ein Mann muss mehr können als seinen Beruf. Diesen Satz hat Marcels Vater ihm mit auf den Weg gegeben. Und dieser Satz prägt Marcels Handeln heute noch, in seiner Arbeitsweise und in seinem Lernen. Marcel hat einen steilen Karriereweg bei 1&1 gemacht und hat vor einigen Jahren festgestellt, dass die klassischen Management-Tools eine Begrenzung haben. Es muss doch noch mehr geben, um Organisationen zu führen und zu gestalten, hatte er sich gefragt. So startete er mit seiner systemischen Ausbildung, ohne genau zu wissen, was das war. Ein ganz unüblicher Weg als Geschäftsführer. Die Wirkung spürt Marcel heute deutlich. Neben vielen Tools, die er in der Ausbildung lernen konnte, hat er seine Haltung im Arbeitsumfeld verändert. Sein Handeln heute ist geprägt durch Fragen stellen, Involvierung von Mitarbeitenden in der Strategieentwicklung und in der Entscheidungsfindung sowie in der Bereitstellung immer wieder neuer Perspektiven. Marcel stellt fest, dass durch diese veränderte Arbeitsweise mehr Partizipation und ein besserer Austausch entsteht. Für ihn ist Krise ein sehr großes Wort. Krise ist ein produktiver Zustand, dem man den Beigeschmack von Katastrophe nehmen muss. Dafür ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Du stehst vor einer beruflichen Herausforderung und kennst die nächsten Schritte nicht? Wir begleiten Organisationen, Teams und Menschen durch schwierige Situationen, ob akut, punktuell oder begleitend. Weitere Informationen dazu findest du in unseren Shownotes.